Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger der himmlischen Herrlichkeit, die Jugend von heute ist unpolitisch wie noch nie. Das hören wir ziemlich oft, lesen wir auch oft in der Zeitung, vor der Aufgabe unserer Generation gestellt wird. Oft wird er dann genauso oft noch wieder revidiert, nämlich am nächsten Tag, und dann ist die Zeitung von gestern schon wieder vorbei. Und die Frage ist jetzt, was ist Politik? Wie passt da auch in Jesus mit rein? Vielleicht ist Jesus auch jemand, den wir uns nicht so als Politiker vorstellen können. Wie dem so ist, wir werden schauen. Ich glaube, die Lehre von Jesus hat eine enorme politische Sprengkraft. Und ich möchte euch einladen, dass ihr mit mir in dieser Predigt quasi einen Streifzug macht. Erst 2000 Jahre in die Vergangenheit und dann kommen wir hoffentlich beim Hier und Jetzt an. Doch zunächst als Einleitung, was ist eigentlich Politik? Die Definition im Duden lautet für Politik: Politik ist das Handeln von Regierungen, Parlamenten, Parteien, Organisationen oder Ähnlichem, welches auf die Durchsetzung bestimmter Ziele, besonders im staatlichen Bereich, und auf die Gestaltung des öffentlichen Lebens gerichtet ist. Das klingt ein bisschen schwierig. Ganz kurz gesagt, Politik ist alles soziale Handeln, das allgemein verbindlich ist und das Zusammenleben von Menschen regelt. Quasi jede Handlung kann irgendwie politisch werden, wenn sie allgemein gültig ist und auch das Zusammenleben anzieht. Und ich denke, dass in unserer heutigen Zeit auch viele Vorurteile über Politiker und Politik im Umlauf sind. Ich glaube, es liegt auch daran, dass es etwas mit Macht zu tun hat. Und deswegen ist es bestimmt vielen Menschen äußerst verdächtig. Macht hat irgendetwas mit Herrschaft zu tun. Man kann die Welt herrschen, man kann die Macht missbrauchen. Oder man kann die Macht auch nur um der Macht selber willen. Einfach aus Machtgier. Oder wenn ich mich selber besser fühle. Wenn ich über irgendjemanden herrschen kann, das hat es auch was mit meinem Ego zu tun. Alle Menschen schauen auf mich. Ausbeutung von Natur und Menschen spielt dort mit rein. Kriege, Ungerechtigkeit, all das wird mit Macht irgendwie assoziiert. Und trotzdem sprechen wir aber gleichzeitig in Deutschland noch von der Macht der Liebe. Macht ist also ein vielseitiger Begriff und trotzdem immer irgendwie etwas verdächtig. Und ich glaube, viele haben heutzutage Angst. Angst davor, dass die Kluft zwischen Herrschenden und Beherrschten immer größer wird, dass wir uns in einer Bürokratie wiederfinden, in der man mit niemandem reden kann, weil niemand für etwas verantwortlich ist, da alles irgendwie anonym und groß geregelt wird. Und viele haben Angst in unserem Zeitalter der Kriege oder der Nuklearwaffen, dass die Politik die Menschheit durch die zur Verfügung stehenden Mittel vielleicht auch auslöschen könnte. Und dann kommt die Frage auf, wäre es dann nicht besser, die Politik abzuschaffen, bevor sie uns abschafft? Dazu kommt dann noch das Vorteil, ich denke, dass Politik nur im Inneren ein Gewebe aus Lug und Trugel, von schädlichen Interessen und schädlicher Ideologie ist. Dass irgendwie alles nichts mit der Realität zu tun hat. Angebracht scheint dann entweder ein Aufstand oder ein Rückzug ins private Heim. Ob es aber auch einen dritten Weg gibt, wollen wir ein bisschen noch in dieser Predigt jetzt klären. Und dazu der erste Punkt, Jesus und die Cäsaren. Zur Zeit Jesu waren führende Politiker Kaiser, also die in Rom, oder Könige, die Provinzen verwalten durften. Also nichts demokratisch gewähltes oder vom Volk irgendwie proklamiert, sondern eher Machtherrscher, die vielleicht durch Staatskrisen, durch Kriege oder auch durch ihren Vater, der auch schon König oder Kaiser war, an die Macht gekommen sind. Dann gab es noch den römischen Senat. Auch ein Gremium, was ich sehr wichtig nahm. Und alles waren Männer, die daraus aufwachen, dass das Volk nicht rebelliert und damit durch das auch publik gehalten worden. Und um die Zeit von Jesu Geburt gab es mehrere Menschen, die sich in Israel selbst zum König ausliefen oder ausliefen ließen. Da Herodes, der alte König, verstorben worden. Da gab es zum Beispiel Judas, den Sohn eines Räuberhauptmanns, Simon, ein Knecht des Königs. Atrongis, der war ein Schafhirt. Und alle wollten König werden und versprachen dem Volk Befreiung von den Römern und ähnliches. Und Flavius Josephus, ein Geschichtsschreiber aus der Zeit, sagt, so war Judäa, also die Provinz, in der Jesus auch geboren wurde, eine wahre Räuberhöhle, und wo sich nur immer eine Schar von Aufrührern zusammentat, werden sie gleich Könige, die dem Staat sehr verderblich wurden. Denn während sie den Römern nur unbedeutenden Schaden zufügten, wüteten sie gegen ihre eigenen Landsleute weit und breit mit Mord und Totschlag. Und in all dieses ganze Chaos hinein wird ein Kind geboren, das auch ein König werden soll. Sagt es erst nicht selbst, sondern es gibt da Prophezeiungen, die darauf hinausweisen. Und drei ältere Männer, die sich als Sterndeuter verstehen, sagen auch, ja, der wird korrekt König geboren sein, weil er leuchtet als Sternstein. Doch dieser König kommt nicht, wie sie erwarten, in einem Palast zur Welt, sondern in ganz ärmlichen Verhältnissen. Und nur wenige Menschen erkennen zuerst, dass Gott ein neuer König ist, der aber doch ganz anders ist. Die Geburt von berühmten Menschen, Königen und Kaisern wird auch oft mit besonderen Zeichen in Verbindung gebracht. Alexander der Große, Cäsar oder Augustus, alle die können Legenden für ihre Geburt vorweisen. Orakelsprüche, Naturereignisse, Legenden und vieles mehr. Doch auch wenn jedes Kind einen Neuanfang bedeutet, neue Hoffnungen und neue Wünsche, dieses Kind, das in ärmlichen Verhältnissen geboren worden ist, in einem Stall in Bethlehem, dieses Kind wird einen noch nie dagewesenen Neuanfang anstellen. Engel kündigen die Geburt an. Ein ganzes Heer von Engeln dort bringt den Hirten die gute Nachricht, dass ein König geboren worden ist. Die Sternleute aus den fernen Ländern kommen, nur um dieses Kind zu sehen. Und die Geburt von Jesus sollte für uns auch so wichtig werden, dass wir unsere ganze Zeitstellung danach umgestellt haben. Es gibt die Zeit vor Christi Geburt und die Zeit nach Christi Geburt. Und gleichzeitig sollte dieses Kind, dieses Christus, der dort geboren wird, auch zu einer der größten Herausforderungen für die damaligen Politiker werden, obwohl sich seine Geburt ganz unbeachtet von ihnen abgespielt hat. Der alte König Herodes ist aufgeschreckt durch diesen Besuch der Weisen, denn sie wollen einen König huldigen, aber in seinem Palast ist kein König geboren. Ist dann diese Gegenherrschaft, muss es ja irgendwo angeben. Und diese Geburt hat für ihn so ein Angstpotenzial, dass er daraufhin alle Neugeborenen in seinem Bereich umgehen lässt. Angst und Angst und Macht lassen uns schreckliche Dinge tun, wie wir gleich hier schon am Anfang der Evangelien feststellen. Und die römischen Kaiser, die sahen sich selbst als Götter. Und oft verlieh der Senat den Titel verwirklichter Cäsar. Da war quasi Vergöttlichungen gestellt aus steirischen Inbegriffen. Aber oft verliehen sich diese Throne dann den Titel auch selbst, prägten das gleich auf Münzen und sahen sich als Herrn der Welt. Irgendwelche Götter priesen sie als Wundertäter. Und all das, dieser ganze Erfolg dieser Götter, währte oft nicht wirklich so lange, wie die Münzen im Umlauf waren. Denn es gab immer ganz viele Anwärter oder einfach Menschen, die mit den Sanktsituationen zufrieden waren, die dann kurze Prozesse machten. Ganz viele Cäsaren wurden von ihrer Leibwache umgebracht oder von irgendwelchen anderen Thronanwärtern. Keine dauerhafte Politik für Götter anscheinend. Und ein paar politische Tugenden der damaligen Zeit waren zum Beispiel für Frieden sorgen, das Volk ernähren können, Gerechtigkeit üben. Allgemein ein Freund des Volkes sein. So zumindest auch die Vorstellung, die er einfach am Anfang seinem Kaiser hatte. Doch allzu oft wurden diese Ziele auch durch Unterdrückung, Mord oder Bereicherung erreicht. Also vielleicht nicht so sehr im Blickwinkel des Volkes, aber man hat damit die Ziele durchgesetzt. Der Friede des Kaisers Augustus, die sogenannte Pax Romana, war selbst mit Waffen der Welt erreicht worden und beruhte darauf, dass Völker unterdrückt und Rebellen einfach getötet wurden. Und ein Preis, den die Mächtigen für diesen Frieden zahlen mussten, war dann auch die Versorgung des Volkes mit billigen Getreide, denn sonst hätte es einen Aufstand gegeben. Wer etwas auf sich hielt, in dem wir erklärt waren, also in diese römischen Ämter darf man aufsteigen wollte, der bezahlte Spiele für das Volk und die es unterhalten sollten, dann gab ihm dann noch billiges Getreide dazu. Die berühmten Brot und Spiele, kennt ihr bestimmt aus dem Geschichtsunterricht. Und auch die Gerechtigkeit des Kaisers, die oft gepriesen wurde, die beruhte also oft auf taktischem Kalkül, wem kann ich da was geben, dass der nicht gegen mich rebelliert, wo kann ich da jemanden beruhigen, oder auf den Abordnungen von Provinzen oder so, die am ehesten Gehör beim Kaiser fanden und dann am ehesten ja am schnellsten ein Thema vorbringen konnten, bevor irgendeine andere Abordnung kam und das Ganze zunichte. Wie groß ist dahingegen noch das, was Gott dann im Gegensatz dazu schenken kann? Sein Friede ist größer als unsere Vernunft und beruht nicht darauf, dass er uns unterdrückt. Im Gegenteil, er will uns erlösen von dem, was uns unterdrückt. Fehlverhalten, Zwänge, Abhängigkeiten. Jesus ist dabei nicht der lächelnde und mit kleinen Kindern spielende Baby, wie wir uns vorstellen, sondern er wusste genau, dass zu seiner Lehre auch Konsequenzen gehören. Dass Christsein in den ersten Jahrhunderten nicht einfach nur Teilnahme an einem bisschen Kinderclub ist, sondern auch, dass es heißt, massiv Verfolgung ausgesetzt zu sein. Eine Lehre, die politische Sprengkraft hat, so sehr, dass die Anhänger dieser Lehre verfolgt werden. Und trotzdem blieb bei den ersten Christen die Hoffnung auf ein Friedensreich Gottes erhalten, dass wir aber nicht selbst dabei sein können. Wir haben gerade gehört, Politiker und der Kaiser ernähren das Volk. Jesus ernährte mehrere tausend Menschen in seinem Leben. Es gibt die Speisung der 4000, die Speisung der 5000 in den Evangelien. Und wahrscheinlich hatte das nachhaltiger als die römischen Beamten das Volk. Zu dem Brot und zu den Fischen, die er vermehrte, gab es auch noch Kunde vom Kochenbereich Gottes. Und statt einer Massenablenkung im Zirkus oder in den Spielen gab es dann eine Kunde davon, dass Gott uns liebt und stärker ist als jeder römische Kaiser. Und die frühe Kirche in Rom schaffte es sogar, dass durch ihre Armenfürsorge, durch ihr soziales Engagement, die des römischen Staates oder der Männer, die im römischen Staat aufsteigen wollten, um ein Vielfaches getroffen wurden. Es gibt das Zitat eines römischen Historikers, der dann sagt, sie versorgen auch noch unsere Armen. Das dann so ein bisschen als negativ darstellen. Aber eigentlich, positiver Aspekt, die Kirche kann so viel tun, dass sie auch noch die Armen von den Römern ist, anstatt nur ihre eigenen Armen. Denn auch die Gerechtigkeit, die Gott uns anbietet, ist viel größer als die jedes Kaisers. Es beruht nicht auf einer allgemeinen Gleichmacherei. Kaiser haben es gern versucht. Wenn alle Barbaren ordentliche Römer werden, dann wird schon alles irgendwie gut werden, dann sind alle eingegliedert und so. Gegenteil. Jesus und Paulus predigen, dass das Ansehen der Person egal ist. Was zählt, ist das, was Gott zu den Menschen denkt. Und schon im Alten Testament hat Gott zu dem Propheten Samuel gesagt, schau nicht auf sein Aussehen und seinen hohen Wuchs. Ihn habe ich verworfen, denn nicht, wie der Mensch urteilt, denn der Mensch urteilt nach den Augen, der Herr aber urteilt nach dem Herzen. Also Gott sieht unser Herz an, es ist egal, ob wir groß, klein, dick, dünn, Mann oder Frau sind, wo wir herkommen. Gott sieht in uns das, was er geschaffen hat. Und mögen die Ansprüche, die die Politiker auch an sich selbst haben, noch so groß sein, dass sie dachten, sie sind Götter. Jesus zerstört mit seiner Vollmacht all diese Ansprüche. Und es zeigt sich, Jesus ist kein Politiker im herkömmlichen Sinne, nicht so wie wir ihn uns vorstellen. Und er handelt auch nicht so politisch, wie wir uns das im Allgemeinen oft vorstellen. Ein zweiter Punkt ist jetzt das kommende Reich. Nicht nur das Auftreten von Jesus oder seine Worte bereiten die Zuhörer auf Kopfzerbrechen. Denn Matthäus berichtet uns, dass die erste Predigt Jesu folgendermaßen lautete: Kehrt um, denn nahe gekommen ist das Himmel. Und noch vor Pilatus, also kurz vor der Kreuzigung, sagt er, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und wahrscheinlich kannte er dadurch ein deutliches Kopfschütteln, denn Reiche, also die Staaten und Gebilde, kannten die Menschen damals einigen. Zuallererst das Römische Reich, da waren sie untertan. Dann das von Alexander dem Großen, davon hatten sie wahrscheinlich auch in ihren historischen Stunden gehört. Und das war eines der ersten Großreiche gewesen, etwas, worauf man schauen konnte, was man vielleicht auch wiederhaben wollte. Die Römer haben es ja noch ausgedehnt. Und die Juden der damaligen Zeit wussten auch, dass David und Salomo ein großes Reich besessen hatten. Alles quasi Reiche zum Anfassen. Ein König hat ein Reich, aber welches ist jetzt das Reich von Jesus? Weil es gibt ja schon einen König. Und wie wird es dann zustande kommen? Von was will er da eigentlich König sein? Wollte er etwa genauso wie viele vor ihm König der Juden werden und damit die Römer Konkurrenz machen? Das alles klang ziemlich nach Aufruhr und nach etwas, was die Ordnung, die in der Provinz aufrechterhalten wurde, zerstören könnte. Ob es wirklich um einen Aufstand ging, dachte man sich, könnte man jetzt aber ganz leicht überprüfen. Man musste eigentlich nur wissen, wie es zum Steuerzahlen steht. Denn es gab damals viele Aufrührer, die dann sagten, zahlt nicht die Steuern an die Römer. Und sich dann darauf quasi beriefen, dass sie Könige sein und jetzt verbieten könnten, Steuern an die Römer zu zahlen. Würde er es also ablehnen, war er in den Kopf gekommen. Und wenn es bejahen würde, würden sich viele von ihm abwenden, weil viele auch die Hoffnung hatten, er würde sich, wie alle anderen, das Versprachen auch von den Römern befreien. Und beide Fälle wären günstig gewesen für die politischen Eliten, für die, die ihn in Versuchung bringen wollten. Denn im ersten Fall könnte man ihn einsperren als Aufrührer und im zweiten Fall hätte sich die Sache auch erledigt, weil er dazu überführen würde. Und Pharisäer und Herodianer, also Anhänger des Herodes, des Königs, gingen jetzt zu Jesus und fragten: Sag uns also, was hier richtig scheint. Ist es erlaubt, den Kaiser Steuern zu zahlen oder nicht? Und Jesus reagiert anders, als viele sich das wahrscheinlich vorgestellt haben. Seine Antwort ist: Was versucht ihr mich, ihr Heuchler? Zeigt mir die Münze für die Steuern. Dann hatten sie ihm eine Münze hin. Und auf dieser ist das Bild eines Kaisers zu sehen. Und Jesus antwortet ihm: So gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Wahrscheinlich wieder eine Aussage Jesu, die ziemlich viel Kopfzerbrechen bei den Zuhörern bereitet hat, denn Jesus erteilt hier einfach eine klare Absage an all das, was die damaligen Zuhörer erwarten. Weder verurteilt er die Steuerzahlen, noch spricht er sich klar dafür aus, dass man es tun sollte. Aber er tut etwas anderes. Er weiß, wie er wenn er dezent, den Kaiser selbst hätte entstanden. Denn es gibt Bereiche, in denen hat der Kaiser nichts zu sagen. Die Macht des Imperators ist eine endliche, die Gottes ist eine ewige. Und gibt es Kaisers, was des Kaisers ist, und Gottes, was Gottes ist? Es ist eine Absage. Es gibt Bereiche, die nur Gott zustehen, und nicht dem Kaiser in Rom. Und schon lange vor den Römern, schon im alten Ägypten, und ich glaube, auch bis in unser Jahrhundert hinein gab es und gibt es immer wieder die Tendenz, dass wir diese Unterscheidung auflösen wollen oder dass wir sie vermischen. Die alten Ägypter vergöttlichen den Staat in der Person des Pharaos, er war Gott und König zugleich. Und auch die Diktatoren des 20. Jahrhunderts sahen sich oft als gottähnliche Wesen oder Bringer eines neuen göttlichen Reiches quasi. Und auch diesem Denken spricht Jesus sich entgegen. Denn die Macht des Staates ist eine endliche, keine absolute. Absolute Macht hat nur Gott. Und er bringt, also dieser Staat, kann nicht das Heil bieten, was Gott uns bieten kann. Ideologien, Personen oder Menschen, also Menschen, Ideologien, Staaten zu vergöttern, bringt nichts, denn Menschen sind begrenzt und Gott ist der, der die einzigartige Macht hat. Umgekehrt gilt aber auch: Wir können das Reich Gottes nicht selbst herbeiführen oder zwingen. Und es gab und gibt immer wieder Tendenzen, dass Staatsoberhäupter oder auch andere Personen aus eigener Kraft irgendwie ihre Art Vorstellung von Himmelreich schaffen wollen. Aber das klappt nicht. Kaiser Konstantin hat verkünden lassen, dass mit seiner Regierung der Anbruch des Reiches Gottes gefeiert werden kann. Er und seine Regierung sind das herabgekommene Reich Gottes. Ist mehr oder weniger kriegreich gescheitert, er ist gestorben, seine Macht ist aufgeteilt worden, das römische Reich ist untergegangen, war anscheinend kein Reich Gottes. Kommunistische Systeme wollten auch irdische Paradiese bauen und sind dabei auch kriegreich gescheitert. Und auch die Kirche hat immer wieder mit der Politik geflirtet, hat ihre Macht missbraucht und sie haben ihre eigene Macht berauscht und ist damit doch dem Reich Gottes kein Stück näher gekommen. Gottes Reich entzieht sich unserem Willen und unserem Wollen. Und auch in den Evangelien lesen wir, dass das Volk, was Jesus hört, was seine Predigt geteilt hat, Jesus zum König machen würde. Aber er hat ihm immer wieder widersprochen. Das Reich seines Vaters war zwar gekommen, aber anders, als es sich das vorgestellt hätte. Johannes zum Beispiel schreibt im 6. Kapitel seines Evangeliums, dass nach der Speisung der 5000 die Menschen versuchen, Jesus in ihre Gewalt zu zwingen und zum König zu machen. Jesus zieht sich aber auf ein Berg zurück, geht ganz abseits weg von dieser Menschenmenge. Er will kein König sein, wie das Volk ihn sich vorstellt. Und später, beim Einzug in Jerusalem, ruft die Menge ihm zu: Hosanna, Riesen, der kommt im Namen des Herrn und der König ist da jetzt. Klingt immer noch so ein bisschen an, wenn wir doch platzieren würden. Aber wieder natürlich dieser Ruf nach einem weltlichen König. Doch Jesus spielt auch hier mit den Erwartungen, die die Zuhörer haben. Er reitet auf einem geborgten Esel, er ist sein letztes Mal in einem gemütlichen Raum, er wird in ein geborgtes Grab gelegt. Es ist kein Vergleich zu den trotzigen Palästen oder Festen wie des Herodes oder der Kaiser Rom. Auch da zerstörten die politischen Erwartungen die Menschen an den Kanten. Wo ist aber nun dieses Reich, von dem Jesus spricht? Alles auf der Welt wird irgendwann einmal Jesus als König verehren. Aber noch ist dieser Zeitpunkt nicht gekommen. Bis jetzt sind das nur wenige. Und zwar die, die Jesus als ihren Herrn kennen. Christentum ist. Und sein Reich, also das Reich Jesu, ist noch ein Verborgenes. Was schon da ist, aber es ist auch noch nicht komplett da. Es wird sich erst in voller Größe zeigen, am Ende der Welt. Und die Herrschaft Jesu wird dann dort auch offensichtlich werden, dort werden dann alle Knie sich beugen. Aber dadurch, dass schon jetzt Menschen die gute Botschaft von Gott verkünden und von seinem kommenden Reich, was schon da ist, aber auch noch kommen wird, dadurch, dass die Nachricht von der Herrschaft Christi schon jetzt verbreitet wird, dadurch ist das Reich auch jetzt schon da. Eine Herrschaft wird er dargebracht, von dem die Welt noch nichts weiß oder gerade auch noch gar nichts wissen will, denn meines weiß eigentlich schon alles. Und Christus herrscht schon in der Welt, aber noch im Verborgenen. Noch nur da, wo er wirklich Herr genannt wird, von ganzem Herzen. Und gerade dort zeigt sich auch, dass das Reich Gottes jeder Herrschaftsvorstellung, die wir haben, entgegengestellt ist. Der Unterschied zwischen uns, die wir die Herrschaft von Jesus anerkennen und ihn annehmen, und ihm, der unser Herr ist, wird langsam quasi aufgehoben, da wir durch Taufe, Abendmahl und Heiligen Geist immer mehr zu dem werden, was Gott sich vorgestellt hat, wie unser Leben sein soll. Wir werden Gott immer ähnlicher in dem, was wir tun können. Und trotzdem ist das Reich Gottes nicht mit der Kirche identisch. Auch die Kirche ist wie der Staat noch vorläufig und wird irgendwann durch die offensichtliche Herrschaft von Jesus abgelöst werden. Beide, Kirche und Staat, dürfen keinen Ewigkeitsanspruch an sich haben. Das heißt auch nicht, dass wir jetzt sagen, was wir tun, ist die schönste und die Ewigkeit bleiben, sondern auch das wird irgendwann in Gottes Reich durch eine himmlische Liturgie abgelöst werden. Also wir können jetzt nicht aufrufen, wir sind Kirche und das wird alles immer so bleiben, sondern wir müssen da auch offen sein für Neues. Aber in der Kirche ist wahrscheinlich der Prozentsatz von Menschen, die Christus bekennen, als sie erkannt, relativ groß. Das heißt, es gibt Schnittmengen. Und wir alle, die wir Christus als Herrn bekennen, können jetzt schon der Welt einen Vorgeschmack geben auf das, was kommen wird. Und genauso hat auch der Staat eine Aufgabe, die er von Gott bekommen hat. Dadurch, dass wir noch nicht wirklich so geworden sind, wie Gott sich uns vorstellt, oder dadurch, dass wir keine Engel sind, benötigen wir staatliche Macht, um Verbrechen zu ahnden, Schwache zu schützen und auch viele andere Punkte, die das Gemeinwesen betreffen. Davon hat der Staat seine Aufgabe von Gott bekommen. Der Staat ist auch nicht perfekt, auch der wird irgendwann abgelöst werden durch Gottes Herrschaft und es gibt immer wieder Machtmissbrauch, Korruption, aber er erfüllt trotzdem eine Aufgabe Gottes, die Gott ihm zugewiesen hat. Und in diesem Staat, in dieser Kirche, wächst im Verborgenen das Reich Gottes trotzdem weiter. Aber nicht durch uns, sondern durch den Heiligen Geist, durch Gott selbst. Und mit Hilfe dieses Heiligen Geistes, den Gott uns sendet, müssen wir auch vorerst an diese Spannung leben, die wir haben. Das ist schon da, aber noch nicht ganz. Aber das heißt nicht, dass wir jetzt, dadurch, dass wir zwischen diesen Polen hin und her geworfen sind, zu völliger Untätigkeit verdammt sind. Denn, es gibt noch einen dritten Punkt in meiner Predigt, das neue Gesetz. Zu einem guten Staatsmann gehört es, dass er Gesetzer ist. Auch Jesus hat das getan, aber auch andere Gesetze als die, die wir uns vielleicht vorstellen. Er hat sich nicht hingestellt und das in einem großen Plenarsaal oder so verkündet. Aber es geht hier um die Herrschaft Gottes und nicht um menschliche Politik. Er hat die alten Gesetze, die Gott den Israeliten am Berg Sinai gegeben hat, bestätigt, aber auch neue Gesetze erlassen oder alte verschärft. In der Bergpredigt sagt Jesus, meint nicht, ich sei gekommen, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Nicht um aufzulösen bin ich gekommen, sondern um zu erfüllen. Denn, wahrlich, ich sage euch, das Himmel und Erde verlieren, soll vom Gesetz nicht ein einziges Jota oder ein einziges Häkchen verlieren, ist alles geschehen. Wer aber tut, was das Gebot verlangt und so lehrt, der wird groß sein im Himmelreich. Später, als er dann gefragt wird, was das Größte unter den Gesetzen sei, antwortet er: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das höchste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten liegt das ganze Gesetz und die Propheten. Jesus hat uns dieses neue Gesetz gegeben, auch als ein Zeichen für sein neues Reich. Und beides ist auch miteinander verknüpft. Denn im 1. Johannesbrief heißt es: Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder, den er vor Augen hat, nicht liebt, kann nicht Gott lieben, den er nicht vor Augen hat. Was können wir also tun? Eigentlich unendlich viel. Jesus verlangt nicht, dass wir uns in die Form des Kämmerleins zurückziehen und dort die Welt fröhlich untergehen lassen, sondern er will auch nicht, dass wir den Staat vergöttern und dafür quasi unser Reich vom Staat abhängig machen. Denn wir sind die Boten eines neuen Reiches, seines Reiches. Wir bringen Hoffnung in diese Welt. Dass einmal das Reich Gottes sich in kompletter Größe zeigen wird und dass es da auch keine Ungerechtigkeit mehr gibt. Wir können diesen Staat dadurch besser machen, dass wir uns selbst einbringen. Dass wir als Christen Ämter übernehmen, neue Schritte wagen. Aufruf an euch, engagiert euch jetzt selbst Politiker, vielleicht in kleinen, lokal und Stadtteil, in Initiativen, in politisch. Mischt euch ein, verändert das Land. Steht für Werte in der Politik ein, die euch wichtig sind. Und informiert euch, was draußen los ist, was sind politische Debatten, und bildet euch selbst ein. Immer mit dem Gedanken, dass ihr dadurch nicht das Reich Gottes erzwingen könnt, aber dass Gott selbst sein Reich bauen könnt. Ja, dass ihr Boten seid dafür und ihr nicht dazu gezwungen seid, eure Hände einfach in den Schoß zu legen und abzuwarten, was kommen wird. Überlegt also, was kann ich heute Gutes tun? Wie kann ich Politik verändern, dass sie Menschen frei und gerechter wird? Wie kann ich aktiv ein Gute dieses Evangeliums vom kommenden Reich sein? Und vielleicht hilft es dir, wenn du diese Fragen dir an deinen Spiegel hängst und mit deinem Hauskreis darüber diskutierst. Ihr habt schon gehört, Oskar wird dann noch die Presseerklärung zu dieser Predigt bereitlegen, wo ihr nachlesen könnt, was Denkanstöße zum Beispiel sind für die Zusammenfassung dieser Predigt. Seid mutig, diskutiert im Hauskreis darüber, wie ihr euch einsetzen und einbringen könnt, wie ihr Schritte tun könnt. Und ich fasse nochmal zusammen. Erstens, Gottes Anspruch ist größer als jede menschliche Vorstellung. Seine Macht ist gewaltiger als die der mächtigsten Herrscher. Sie zerstört Abhängigkeit und unsere Abhängigkeit. Zweitens, der Staat ist nicht Gott und wir können nicht das Reich Gottes selber bauen. Aber wir sind Boten, die eine Hoffnung haben, die eine Hoffnung in die Welt tragen, dass Gottes Reich schon jetzt angebrochen ist und sich irgendwann in voller Herrlichkeit zeigen wird. Und drittens, Gott hat uns ein neues Gesetz gegeben, ihn zu lieben und unsere Nächsten wie uns selbst. Wir dürfen hier in der Welt schon Schritte tun. Wir müssen uns nicht aus ihr zurückziehen. Amen.